Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein kann, aber viele von Ihnen kennen mich vermutlich nicht und mir geht's auch so. Die allermeisten kenne ich nicht. Deshalb wurde ich gebeten, dass ich selber ein paar Sätze zu mir sage, was ich gerne tun möchte. Mein Name ist Hartmut Schmid, ich bin seit fast 2 Jahren Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Und in dieser Funktion war ich auch schon mehrmals in Schwarzach, habe dort liebe Geschwister kennengelernt und so kam wohl auch die Einladung zustande. Und durch diese Schwarzacher Beziehungen sind mir doch ein paar Gesichter wenigstens bekannt und ich fühle mich nicht ganz so heimatlos. Bevor ich zum Liebenzeller Verband kam, war ich 14 Jahre theologischer Lehrer in Tübingen am Albrecht-Bengel-Haus, eine Ausbildungsstätte, die für zukünftige Pfarrer eine Begleitung während des Studiums anbietet. Und davor war ich Pfarrer im Schwarzwald in einer Gemeinde. Ich bin Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Ich bin verheiratet und wir haben 3 Kinder. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, müssen Sie mich nachher fragen. Als Text ist mir vorgegeben ein Wort aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Paulus schreibt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und jetzt der Schlussvers als Motto dieser Tage und gleichzeitig die Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Liebe Brüder und Schwestern, die Jahreslosung stellt eine sehr direkte Frage. Wer siegt? Wer siegt? Du oder das Böse? Wörtlich übersetzt lautet dieser letzte Vers in diesem Abschnitt: Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Es geht also um Sieg und Niederlage. Und es geht, Paulus spricht in der Einzahl, du und das Böse. Nun bin ich zutiefst überzeugt, dass dieses Wort zunächst sehr gut klingt. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen sagen, das ist ein gutes Wort. Wenn wir das alle tun würden, und ich selber will es auch tun, wunderbar. Und dann sieht die Praxis oft ganz anders aus. Und ich glaube, jeder, wenn er ehrlich ist und es zugibt, sagt, nein, ich siege nicht immer. Ich bin gelegentlich der Verlierer und das Böse siegt über mich und in mir. Und da machen wir die Erfahrung, das Böse hat eine ansteckende Kraft. Wir machen die Erfahrung, mit dem Bösen ist es wie mit einer schlimmen ansteckenden Krankheit, wo man nichts machen kann und plötzlich hat einen das Böse im Würgegriff und man handelt danach. Es ist ja auch interessant, dass manche Sprichwörter dies bestätigen. Zum Beispiel das Wort: Wie du mir, so ich dir. Oder ein anderes Wort: auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Und plötzlich sind wir weg von dem Motto, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Liebe Brüder und Schwestern, da wird etwas deutlich, was schon ausgeführt wurde und worauf ich deshalb nicht eingehen muss. Das Böse ist eine uns überlegene Kraft. Und deshalb klappt es nicht, wenn wir einfach nur sagen, ich will. Wenn wir das versuchen würden, dann hielten wir uns selbst für klug und würden mit dieser eigenen Klugheit scheitern. Weil das Böse eine stärkere Macht hat, als wir sie haben, brauchen wir einen, der uns hilft. Und auch auf diesen wurde schon hingewiesen, es geht in diesem Kampf nicht ohne Jesus. Diese Worte, die wir hier hören, gehören in die Nachfolge. Kürzlich sagte ein Mensch zu mir in einem Gedränge, darf ich hinter dir gehen? Dieser andere war noch schlanker als ich. Er konnte sich also sehr gut hinter mir verstecken, hinter mir sah man ihn gar nicht mehr. Und so kam er hinter mir durch das Gewühl hindurch. So verstehe ich Nachfolge, direkt hinter Jesus. Und Jesus hat diesen Kampf vorgemacht und vorgelebt. Er hat das Böse mit Gutem besiegt. Denken wir nur an seine Worte am Kreuz. Auch am Kreuz ist er nicht der Kragen geplatzt und hat gesagt, jetzt ist endgültig aus und jetzt bitte ich Gott um Vergeltung. Am Kreuz sagte Jesus, Vater, vergib ihnen. Das war Sieg über das Böse. So, und jetzt haben wir den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Im ersten Teil, in der letzten Predigt, ging es um die Frage, mit welchen Mächten haben wir zu kämpfen? Jetzt geht's um den Bereich, wo wir das Böse erleben, nämlich im Alltag. Und dort gerade auch im Umgang mit Menschen, es ist in der Einleitung schon der Begriff des Nachbarn gefallen, dort, wo es ganz konkret wird. Und dazu gibt jetzt Paulus 4 Worte mit auf den Weg, 4 konkrete Anweisungen für unser Leben, für unseren Umgang mit dem anderen im Alltag. Ich gehe einfach den Text nacheinander durch und möchte mit Ihnen diese 4 Bereiche kurz besprechen. Das erste, Verzicht auf Vergeltung. Verzicht auf Vergeltung. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ein erstes, was auffällt, ist, dass hier Paulus ganz grundsätzlich redet. Vergeltet niemand. Paulus sagt nicht, vergeltet den Allermeisten nicht. Da bleiben ein paar Schwierige drunter. Okay, da drücke ich ein Auge zu. Paulus spricht ganz grundsätzlich, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und jetzt liefert er einen Ersatz. Ja, was soll man dann tun? Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Merken wir auch in dieser zweiten Vershälfte noch einmal ohne Ausnahme gegenüber jedermann. Sehen Sie, das Gute ist nicht teilbar. Das Gute ist nicht teilbar. Man kann nicht hier gut sein und dort nicht. Das Gute gilt umfassend und so auch hier unteilbar. Aber dann ist mir wichtig, dass Paulus hier einen positiven Anlauf macht und sagt, seid auf Gutes bedacht. Liebe Geschwister, wer Gutes tun will, muss denken. Denken. Seid bedacht. Ich denke, wenn einem Menschen Böses widerfährt, dann gibt's eine Erstreaktion. Und die Erstreaktion, da bitte ich sehr ehrlich zu sein, die Bibel ist es auch, die Erstreaktion ist in der Regel, wie du mir, so ich dir. Also ich will es nicht verschweigen, wenn ich unterwegs bin und ich bin viel unterwegs, die penetranten 70-Fahrer, auch auf der Landstraße, wo man 100 fahren darf, sind mir gelegentlich ein Ärgernis. Und da reagiere ich manchmal in meinem Herzen sehr spontan, bis ich dann versuche, dieser Spontanität Herr zu werden Denn jetzt sagt uns Paulus, jetzt kommt ein zweiter Schritt. Lasst die Erstreaktion nicht zu und macht nicht an ihr weiter. Wenn sie kommt, und das können wir nicht immer ausschließen, dann macht nicht weiter. Jetzt gibt es einen Denkstopp. Seid auf Gutes bedacht. Und dann gilt es darüber nachzudenken, wie kann ich auf das Böse mit Gutem reagieren? Es ist für mich interessant, dass Paulus an dieser Stelle kein Beispiel nennt. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, soll ich jetzt Beispiele erzählen? Später bringt er noch ein Beispiel. Aber wenn man 1000 Beispiele erzählt, vergisst man das Aktuelle. Für dich oder für mich nehme ich Beispiel 1001. Dass es Paulus grundsätzlich formuliert, hat die Bedeutung, jeder muss in seiner Situation nachdenken. Was ist hier das Gute? Und unsere Situationen sind so vielfältig, dass man unzählige Beispiele formulieren müsste. Nein, zunächst geht es um das Grundsätzliche, die grundsätzliche Anleitung. Wenn dir Böses begegnet, stopp mit der spontanen Reaktion und dann beginnen zu denken, was kann ich Gutes tun? Und dieses Denken ist natürlich nicht nur ein Denken in unserem Kopf, sondern es ist eine Orientierung an Jesus Christus und die Frage, was tue ich recht im Sinne meines Herrn? Und dass dieses Denken verbunden ist mit Gebet, ist eine Selbstverständlichkeit, denn der Weg ist ja nicht leicht. Verzicht auf Vergeltung. Und jetzt möchte ich noch einen wichtigen Punkt anschließen. Heißt es, dass es kein Recht mehr gibt? Darauf gehe ich nur kurz ein und ich meine, das heißt es nicht. Wir sind an dieser Stelle hineingenommen in den persönlichen Bereich. Und das sagt Paulus nachher noch deutlicher, sei nicht dein eigener Richter. Wir müssen unterscheiden den persönlichen Bereich und den Bereich des Rechts. So meine ich auch, dass dieser Abschnitt kein Widerspruch ist zum alttestamentlichen Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn das ist eine Kategorie des Rechts, des Gerichts und bedeutet, dass Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist im Gericht. Übrigens auch nicht missverstehen, im Alten Testament wurde das nie wörtlich angewendet. Denn das Alte Testament und seine Rechtspraxis war gegen die Verstümmelung des Körpers. Es sollte nur zeigen, Gerechtigkeit bedeutet das Gleiche für das Gleiche. Und nicht noch mehr in der Vergeltung als das, was getan wurde. Aber hier geht's nicht um den Bereich des Gerichts, wo ja nicht der Betroffene sich selber recht spricht, sondern es geht um den Bereich des Privaten. Ob man in einem oder anderen Fall das Recht anrufen soll und damit Gutes tut, das muss im Einzelfall überlegt werden. Es ist interessant, dass dem verlesenen Abschnitt mit Römer 13 der Blick auf die Obrigkeit folgt. Und da steht, dass die Obrigkeit die Gewalt zum Recht hat. Das heißt, dieses Wort spricht nicht einem rechtfreien Raum. Und sind wir dankbar, dass wir in einem Rechtsstaat leben und bitten wir Gott darum, dass er uns erhalten bleibt. Denn wo das Recht nicht mehr herrscht, und jeder sein eigener Richter wird, das ist noch schlimmer. Also Verzicht auf Vergeltung war das Erste. Das Zweite, den Frieden suchen. Spannende Einleitung. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wieder keine Ausnahme, mit allen Menschen. Aber wir merken am Anfang des Verses, Paulus holt gleich zweimal Luft. Ist's möglich, so viel an euch liegt, dann. Aber dann bitte mit allen. Nicht ihr sucht raus, mit wem ihr Frieden habt, sondern euer Friede kann am anderen scheitern. Diese ausnahmslosen Worte sind natürlich eine ganz große Herausforderung. Und wir merken hier, dass das nicht immer ein einfacher Weg ist und dass dieser Weg nicht immer vom Gelingen begleitet ist. Hier geht's um den Frieden. Und zum Frieden braucht man zwei Seiten. Und wenn eine Seite nicht mitmacht, dann gibt es keinen Frieden. Man kann die Hand der Versöhnung ausschlagen. Es ist da interessant, dass dieses Bild auch für den Frieden zwischen Gott und Mensch gewählt wurde. Gott hat mit uns Frieden geschlossen, er hat sich mit uns versöhnt, er streckt uns die Hand hin. Und wir können diesen Frieden ausschlagen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das ist geschehen. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Schlagt die Versöhnungshand Gottes nicht aus. Und so ist es hier auch. Das Friede wird, wo Unfriede ist zwischen Menschen. Und Friede ist kein Waffenstillstand. Friede ist Versöhnung. Und deshalb hat es Frieden in der Regel auch mit ganz konkreter Vergebung zu tun. Und wenn man echt Frieden schließt, trägt man sich die Sünde nicht mehr nach. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Sünde nachtragen. Nicht immer mit der Sünde hinter jemand herlaufen und nicht vergessen. Das hast du mir getan. Wenn das nicht vergisst, gibt's keinen Frieden. Wie geschieht dieser Friede, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Frieden muss man aktiv gestalten. Ich möchte dazu ein Vers, zwei Verse lesen aus der Bergpredigt, wo ich meine, dass dies ganz konkret beschrieben wird, wie man Frieden versuchen soll zu schließen. Aus der Bergpredigt Matthäus 5, 23 folgender: Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, und jetzt kommt das Wichtige, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nicht, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Für mich ist sehr eindrücklich, wie schlicht manche biblischen Worte sind. Da braucht man keinen Tag ein Theologiestudium, um es zu verstehen. Das Tun ist die Schwierigkeit, nicht das Verstehen. Frieden aktiv schaffen, indem ich auf den Menschen zugehe, der etwas gegen mich hat. Wenn Sie vielleicht jetzt um eine Person wissen, wo das notwendig wäre, Jesus geht so weit und sagt, wenn du unterwegs bist zum Gottesdienst, dann lege dein Gesangbuch an die Straßenecke und mach das sofort. Frieden. Drittens, rächt euch nicht selbst. Ich denke, dass zwischen diesen zwei Versen mit dem Frieden und dem nicht selber rächen ein direkter Zusammenhang besteht. Was ist, wenn ich einem Menschen, der es böse mit mir meint, Gutes tue, alles versuche, ihn segne und bete und alles? Wenn ich zu ihm gehe und Frieden machen möchte und es ändert sich nichts. Und es ändert sich nichts. Ist es nicht irgendwann mal berechtigt, dass ich etwas unternehme?
Auch hier bleibt Paulus ganz klar auf seiner Linie: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Rächt euch nicht selbst, nimmt das Recht nicht selbst in die Hand. Auch dann, wenn es ganz schwer ist, auch dann, wenn sich die Gegenseite überhaupt nicht verändert, wenigstens das, was ich wahrnehme, auch dann, wenn es über Jahre geht, rächt euch nicht selbst. Paulus bespricht auch die Frage, wie ist es denn im Blick auf das Gericht zwischen Christen? Und im 1. Korinther 6 stellt er sein Befremden dar, wenn Christen miteinander vor Gericht ziehen. Und er schlägt dort vor, dass man einen Bruder nimmt als Schlichter und nicht vors Gericht geht. Wenn Sie es nachlesen wollen, diese Stelle in 1. Korinther 6, Vers 1 bis 8. Also Paulus versucht es innerhalb von Christen, dass das geregelt wird, dass man nicht miteinander als ein schlechtes Zeichen nach außen vor das weltliche Gericht geht, sondern es anders regelt. Und er gibt den Tipp, mit Hilfe vielleicht eines dritten Menschen, den man hier als Vermittler nimmt: Rächt euch nicht selbst, versucht die Dinge in Ordnung zu bringen. Und was jetzt kommt, ist auch eine wichtige Sache: Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gebt Raum Gottes Handeln. Wie geschieht das? Indem ich mich selber nicht räche, indem ich mir selber nicht das Recht verschaffe, verbindet sich in der Bibel, dass ich meinen Nächsten, der mir Not macht, Gott übergebe. Im Alten Testament, in der Luther-Übersetzung, gibt es ein paar Mal die schöne Wendung: Ich habe dir meine Sache anbefohlen. Und das ist ganz wörtlich und ganz bildlich zu nehmen. Da habe ich eine schwierige Sache in meinem Leben. Da habe ich mit einem Menschen wirklich Not und er will mir Böses. Was mache ich? Ich übergebe diesen Menschen Gott. Und liebe Geschwister, das bedeutet dann aber auch: Ich habe Gott meine Sache befohlen. Dann habe ich sie befohlen. Das ist ganz ähnlich wie in dem Wort: Alle eure Sorge werft auf ihn. Wenn man die Sorge auf Gott geworfen hat, dann soll sie geworfen sein und dann soll sie weg sein und dann soll sie bei Gott sein. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass sich Gott dieser Sache annimmt. Nur wissen wir nicht, wie er es macht. Da müsste man jetzt eigentlich ein kleines Kapitel einfügen über Jeremia. Jeremia war ein sehr angefeindeter Prophet, hat viel Feindschaft erlebt, viel Verfolgung, mehrere Mordanschläge, oft im Gefängnis gesessen. Und bei ihm finden wir ganz häufig dieses Ringen. Und gerade bei ihm finden sich dann diese Texte, dass er Gott seine Sache anbefiehlt. Und das ist immer verbunden damit, dass man auf eigenes Handeln verzichtet und dann die Sache Gott übergibt und auch wartet, was Gott tut. Das kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein, wie Gott jeweils reagiert. Aber entscheidend ist, dass wir diesen Schritt gehen, diesen Weg gehen, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, gebt Raum dem Handeln Gottes, entweder du oder Gott, das meint Paulus. Und jetzt zitiert Paulus hier und gleich nachher noch einmal alttestamentliche Worte, die eben darauf hinweisen, dass es Gott ist, der in gerechter Weise vergilt. Und wir bekennen ja Gott als den gerechten Richter. Das vierte und letzte: Das Böse mit dem Guten tun überwinden. Jetzt wird Paulus doch an einem Beispiel konkret, in Vers 20. Interessanterweise komplett ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wir haben vorher schon vom guten Wort gehört, vom Segen über den, der mir nicht gut gesonnen ist. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, ihm etwas Gutes tun, wenn er einen Mangel hat. Für mich ist es sehr interessant, dass sich diese Weisheit schon im Alten Testament findet. Und es könnte vielleicht sogar bei mir die Reihenfolge so sein, dass es mir schwerfällt, meinen Feind zu lieben. Das kann man ja nicht einfach machen. Aber dass ich vielleicht über eine Tat einen Zugang zu ihm finde. Da gibt es im Alten Testament noch andere sehr schöne und anschauliche Beispiele. Wenn du den Esel deines Freundes, deines Nächsten, deines Feindes liegen siehst, so hilf ihm mit deinem Feind zusammen auf. Und ob sich da nicht das Verhältnis ändert, wenn man miteinander etwas tut. Ob sich nicht das Verhältnis ändert, wenn ich dem Nächsten helfe in einer Notlage. Ob sich nicht dann das Verhältnis ändert. Wir merken, was für eine Weisheit dahinter steckt. Vielleicht kann ich zuerst helfen, bevor ich positiv reden oder denken kann über meine Nächsten. Ich halte das für ein unglaublich starkes pädagogisches Konzept, das wir hier in der Bibel finden. Denn auf diese Weise, indem ich das Gute tue, sammeln sich feurige Kohlen auf dem Haupt des anderen. Ein Satz, der sehr schwer zu verstehen und auszulegen ist. Vermutlich ist es so gemeint, dann liegt's am anderen, wie er reagiert. Wenn er in seiner Feindschaft beharrt, sammelt er sich feurige Kohlen für das eigene Gericht. Wenn er sich gewinnen lässt, dann wird ihm Gutes geschehen. Die Botschaft von Paulus ist meines Erachtens aus diesen Versen klipp und klar. Paulus will, dass wir siegen, dass das Böse besiegt wird durch das Gute. Wir merken, wir begegnen hier einem Lebensstil, der so ganz anders ist, wie wir es häufig erleben und vielleicht auch gelegentlich bei uns erleben. Und ein erster Schritt ist jetzt die Entscheidung für diesen Lebensstil. Hier wird Glaube konkret. Hier wird Nachfolge konkret. Aber ich möchte abschließend noch einmal deutlich machen, ein solcher Lebensstil geht nicht aus eigener Kraft. Die Entscheidung für einen solchen Lebensstil, wie ihn Jesus gelebt hat, ist das eine. Die Umsetzung ist das andere. Und es geht nur in der engen Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Es geht nur in der Nachfolge. Ich wünsche mir, dass Jesus uns dafür die nötige Kraft und seinen Geist gibt. Amen.